Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Die letzte Saison mit all dem, was da war, mit neuem Vorstand, mit Sportvorstand, mit Kader, mit Stanisic und solchen Dingen, ist so unbayernhaft gewesen und so viel, dass es jetzt darum geht, wieder alles mal auf völlig von unten hochzumischen.
Ist wie auf dem Platz. Wir sind eine gute Mannschaft am Glas und auch auf dem Platz.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Reif ist live mit unserem Experten Marcel Reif. Erwiesenermaßen gut an der Kaffeetasse.
Wie immer.
Absolut.
Deswegen komme ich ja.
Ihnen ging das Herz ein wenig auf, als Sie Kaiserslautern auf dem Weg ins Finale begleiten durften, da es Heimat ist für Sie.
Warum soll ich denn daraus ein Geheimnis machen? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Und jetzt ist das Pokalfinale wahrscheinlich für Sie so, dass das Handy die ein oder andere Ticketnachfrage mit sich bringt gerade,
ja,
oder?
Und zwar beide Seiten. Das familiär ist das so geregelt, dass ich...
Ihr Sohn arbeitet ja aber bei Leverkusen im Management.
Ja,
insofern sind sie voll dabei.
Auch, aber auch großer Kaiserslautern-Fan, wie alle genetisch, alle Söhne. Und die anderen sagen, jetzt alles konzentriert sich so auf den in Leverkusen. Und der sagt, ja klar, wie viel braucht ihr denn? Wie viele Tickets und so? Also der sagt, seit gestern ist die Hölle los. Das ist doch klar.
Haben Sie
wenn mir einer vor zwei Jahren gesagt hätte, ein Finale ist, oder Sie mir gesagt hätten, Kaiserslautern gegen Leverkusen, hätte ich gesagt, Sie mögen meine Familie. Oder Sie wollen mir was wirklich was Liebes sagen. Aber Sie haben nicht so wirklich alle auf der Kante.
Haben Sie mit Ihrem Herzen, Ihrem Fußballherzen, Ihrem Heimatherzen schon ausgemacht, für wen Sie sein wollen am 25. Mai, Leverkusen oder Kaiserslautern?
Ach, wissen Sie, da muss ich ehrlich sein. Ich hoffe, nein, mit dem Herzen werde ich in den Tagen davor sein beim 1. FC Kaiserslautern, damit ihn nicht 96 nochmal wieder fährt.
Also werden wir später noch thematisieren.
Aus der zweiten Liga absteigen und dann zum Pokalfinale fahren. Hoch gewinnen werden sie es wahrscheinlich auch nicht. Also selbst das, damals haben sie es ja gepackt, aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das Herz ist groß genug für die zwei.
Wir kommen später noch drauf zurück. Vielleicht entscheiden sie sich ja noch für eine
Herz. Bis zum Ende der Sendung machen wir.
Kann man an der Stelle. Das höre ich gerne. Und wir legen aber los mit dem FC Bayern, kommen dann ja zu Kaiserslautern und zu Leverkusen und all den Trippelträumern, die es gerade in den europäischen Top-Ligen noch gibt. Aber zunächst der FC Bayern mit der vieldeutigen Überschrift Bayern Probleme. Da könnte man derzeit einige finden. Wir wollen uns auf zwei heute konzentrieren. Das ist zum einen die Trainersuche, aber zunächst Sané. Denn der ist seit 23 Spielen ohne Tor. 155 Tage sind es mittlerweile. Es läuft nicht bei ihm. Und Thomas Tuchel, der Trainer, versucht es jetzt so.
Mit Training und mit Unterstützung. Es gibt keinen anderen Weg. Aber klar ist er frustriert. Sie haben die Statistik gesagt, die kennt er auch. Wir wissen, was er von sich erwartet. Er weiß auch, was wir von ihm erwarten. Und wir haben uns entschieden, frische Energie zu bringen mit drei neuen Spielern. Und dann war Leroy unzufrieden. Das ist kein Problem.
Also ist kein Problem, ist schon ein Problem. Wie erklären Sie sich die aktuelle Sané-Situation, Herr Reif? Denn das Kuriose ist, seine Bundesliga-Saison bei Bayern ist mit 8 Toren und 11 Vorlagen die beste, die er bisher gespielt hat. Aber das war halt dieser super Start zu Beginn der Saison. Er hatte die 8 Tore schon nach 9 Spielen auf dem Konto. Was ist dann mit Sané passiert? Diese rote Karte im Länderspiel in Österreich passt ja auch in diese, ich sag mal, Frustrationsgemengelage, die man bei ihm ausmacht.
Und schon sind wir wieder ein bisschen in die Küche, die Psychologie-Küche oder die Küchenpsychologie-Ecke unterwegs. Sie haben doch, die Antwort ist doch in der Frage drin. Was ist mit ihm passiert? Und zu Beginn der Saison lief's doch. Für ihn nur oder auch für die Bayern? Für die Bayern lief's doch. Er ist so genau das, vielleicht das beste Gesicht dieses FC Bayern in dieser Saison. Und was dann passierte mit der Mannschaft, das lag nicht an ihm, auch an ihm, weil die Form verloren hat. Alle haben irgendwann mal aufgehört mit dem Superstart. Der Superstart war gut, jetzt reicht's mal. Und dann passierten all die Dinge, die wir wissen, DFB-Pokal aus, dann kam. Und jetzt bei ihm persönlich. Das ist doch ein Spieler, der auch von seiner Stimmung lebt und von seiner Lust am eigenen Fußball. Und das ist bei diesem FC Bayern schwer. Der kann ja nicht aus der gesamten Gemengelage raustreten.
Das trauen sie noch nicht zu. Vielleicht war das auch die Hoffnung des FC Bayern, dass ein Sané mal vorweg geht und die anderen mitreißt.
Das ist die Sache mit dem Führungsspieler. Das können wir 100-mal diskutieren. Da können wir sagen, der hat doch so viele Länderspiele und der hat verdient auch. Dann kommt das nächste, kommt dann, der verdient so viel und da muss er doch Führungsspieler werden. Ich sehe in Leroy Sané keinen Führungsspieler in dem theoretischen Sinne. So, du gehst jetzt, du sagst jetzt machen wir es so. Das machen die Müllers und andere, weil sie andere Typen sind. Er ist ein Typ, der auch leicht, wir haben ihm doch oft genug Körpersprache, falsche vorgeworfen. Wenn mal was nicht läuft, dann fällt er so in sich zusammen. Das kann man einem vorwerfen und sagen, pass auf, das gehört sich nicht und nicht auf dem Niveau, nicht bei einem solchen Club. Aber das ist sehr schwer aus einem Menschen rauszubringen, der so von der Lust und Laune am Fußball lebt. Wir haben doch die andere Seite der Medaille doch auch oft genug gesehen, wenn er denn Lust hat und nicht Lust im Sinne von heute habe ich keine Lust. Wenn er Lust verspürt an dem Spiel und wenn ihm die Dinge gelingen, ist er doch ein Sonnenschein auf dem Platz. Und dann ist er ein Führungsspieler, aber nicht in dem Sinne, so jetzt alle folgen mir, sondern dann macht er Sachen und an denen können alle sich auch hochziehen. Bei Bayern zieht niemand gerade irgendwas hoch, weil die Tabelle weder lügt, noch lügt der DFB-Pokal, noch lügen sonst irgendwelche Dinge. Du läufst hinter der Musik her und du machst solche Spiele wie Dortmund. Und da ich habe mir abgewöhnt dann von einem Leroy Sané und Spielern dieser Art, und das meine ich völlig wertfrei, sondern nur, die haben eine bestimmte Art, Dinge zu verlangen, die sie nicht leisten können.
Diese Diskussion begleitet Sané, seit er 2020 zum FC Bayern gekommen ist. Und sie wird jetzt umso intensiver geführt, weil sein Vertrag 2025 ausläuft. Und das bedeutet, nach der Fußballlogik, entweder wird in diesem Sommer verkauft oder es wird in diesem Sommer verlängert. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, mit Sané zu verlängern?
Aber das guckt man sich doch in Ruhe an und sagt, was sehe ich in ihm? Und was wird der neue Trainer sehen? Der neue Sané ist Teil eines Konzepts, ganz sicher. Also bei Thomas Müller, der wird nicht mehr irgendwo verkauft werden und sonst irgendwas. Auch Manuel Neuer wird nicht mehr groß irgendwohin verkauft werden und irgendwelche Diskussionen, Vertrag läuft aus, sondern das macht man beim Vorbeilaufen mit dem Handschlag und sagt, komm, wir machen noch ein Jährchen oder machen wir das und das. Sané ist in einem Alter wie einige andere auch. Da muss ein Trainer sagen, das kriege ich hin. Ich sehe was, das in ihm, was er wirklich hat. Guardiola ist an ihm verzweifelt, aber da war er ein junger Mann, noch jünger. Jetzt ist er älter geworden, Familienvater und der ist auch seriöser geworden in seinem Auftreten, wie ich finde. Aber das geht nicht automatisch einher damit, dass einer wie er plötzlich sagt, so jetzt ziehe ich den FC Bayern aus der, das ist ja nicht mal Krise, sondern einfach aus dieser Talsohle. Es wird einen Umbruch geben und um auf Ihre Frage doch auch zu antworten, warum auch nicht, ist ja Teil des Deals. Der neue Trainer wird sagen, Coman zum Beispiel ist ein Thema, will ich mit dem, in wem sehe ich mehr, wo werde ich die einsetzen, wie ist mein Konzept. Ich denke mal, und wenn ich Max Eberl so ein bisschen zuhöre, der immer freundlich ist und das alles rhetorisch sehr schön verpackt, aber das ist schon ziemlich knallhart, was der so sagt. Und jetzt kriegt er auch noch Rückendeckung von Uli Hoeneß, der nicht mehr sagt, das kann ich ja nicht zum Angucken, sondern der sagt, bis wir wieder da sind, wo wir hinwollen, wird 2-3 Jahre dauern. Das heißt, man ist aufgewacht und man sagt, pass auf, wir gehen über, wie der Schweizer sagt, über die Bücher. Und da wird es keine Seite geben, die nicht umgedreht wird.
Zu den Büchern gehören auch die Finanzen. Auch das haben wir diese Woche berichtet, dass dieses Selbstverständnis der Topstars beim FC Bayern verdiene ich 20 Millionen plus X im Jahr der Vergangenheit angehören wird und sicherlich auch bei möglichen Vertragsverhandlungen mit Sané ein Thema sein wird. Er wird auf Geld verzichten müssen, falls Bayern ihm ein Angebot macht.
Ich weiß nicht, lass uns nicht seine Verhandlungen führen, aber dass es Manna regnet, weil es immer Manna regnet beim FC Bayern, ich glaube, das haben sie verstanden. Und dann kann man nämlich auch und das wird man müssen, Transfers stemmen wie Kane. Aber du kannst dich Transfers wie Kane stemmen mit 100 Millionen plus und dann sagen, alle, und dann nochmal, erhöhen wir nochmal bei dem. Davis möchte 20, ja klar, warum denn nicht? Alle haben 20, dann kriegt er auch 20. Sondern möglicherweise wird man das finanzielle Gebaren auch auf den Prüfstand stellen. Bei Bayern tut sich was. Nicht nur, und der Trainer ist so das lauteste Kapitel. Aber sie werden sich neu aufstellen. Und nochmal, dann geht's um den einzelnen Spieler. Es geht um die Honorar, das Honorarraster. Wird spannend.
Aktuell Ihr Gefühl bei Sané? Verlängerung oder Verkauf?
Ich glaube, sie werden verlängern. Ich glaube, dass er und er auch. Ich glaube, der weiß, was er an den Bayern hat. Und ich glaube, er wird sich das beweisen wollen. Aber nochmal, das ist mein Gefühl, hilft nichts jetzt. Und auch nicht Eberl jetzt. Niemand. Sondern der Trainer muss schon das Recht haben, der Neue. Und das wird er sich ausbedingen. Pass auf, das ist meine Idee, dass...
Nein. Dazu muss gehören, Sané spielt im Normalfall, um mit ihm zu verlängern. Wenn ein neuer Trainer sagt, das ist genau der Joker, den ich für Minute 70 brauche, dann werden die Bayern sagen, okay, dann suchen wir uns da eine günstigere, frustfreiere Variante.
Ja, natürlich, ich gehe auch davon aus, dass der Berater von Sané seinen Job kann und in etwa auch diese Frage stellen wird. Was ist so die Idee? Also, wir kommen doch nachher zu Leverkusen. Da hast du das Gefühl, alle gehen offen und klar miteinander. Da ist alles kommuniziert. Da gibt es keine irgendwelche Dinge, sondern, und so funktioniert ein erfolgreicher Club. Und deswegen irgendwelche Dunkelkammern und so, ja, mal sehen. Dazu ist Sané auch eine zu große Nummer.
Der perfekte Übergang innerhalb dieses Bayern-Blocks, Herr Reif, ist jetzt die Frage, nehmen wir mal an, Rangnick oder Nagelsmann wären.
Ach, wir nehmen an.
Wie stehen die beiden denn zu Sané? Würden Sie sagen, beides?
Nein, würde ich nicht sagen.
Beides Sané-Fans?
Was ich sagen würde und sagen werde, ist, fragen Sie sie doch. Das weiß ich nicht. Ich noch mal, jeder Trainer, der sagt, Sané kannst du vergessen, das schaffe ich mir vom Acker, ist verrückt. Ganz einfach. Oder weiß ich nicht, durchgeknallt.
Dafür ist er zu gut.
Ja, also dazu ist er dann doch zu gut. Ist er aber gut genug, um ihn als Säule festzubauen? Und das wirst du müssen, wie wir eben doch gesagt haben. Das weiß ich nicht.
Bei der Trainerfrage, Herr Reif, haben wir jetzt in dieser Woche berichtet, dass nach der Absage von Xabi Alonso...
Der hat abgesagt. Also gut,
da sind wir sicher.
Wenigstens einhaken. Der Bastian Hoeneß nicht, ist auch fertig.
Schon lange abgehakt.
Gut,
die beiden sind,
ich will
von der
wissen,
Liste.
Was gilt.
Genau. Nun wissen wir, dass sich die Bayern-Führung noch nicht auf eine neue Nummer 1 festgelegt hat. Xabi Alonso war das ganz klar.
Ja.
Und jetzt wird gerade diskutiert, sowohl intern als auch mit möglichen Kandidaten gesprochen. Was sagt das für Sie aus? Ist es so, dass all die Kandidaten eben doch ein Pro und Contra haben, was bei Xabi Alonso offenbar nicht da war? Und es jetzt logischerweise auch ein bisschen mit Geschmack und Glauben zusammenhängt und nicht mit einer rationalen, sage ich mal, Pro-Kontra-Liste.
Da machen Sie eine Kategorie auf, die ich nicht sehe, sondern die entscheidende Frage ist nicht, sehen die Bayern da Plus, da Minus, sondern gibt es einen Kandidaten, der Ihnen fest schon gesagt hat, wenn ihr wollt, mache ich's. Möglicherweise ist das noch nicht der Fall. Rangnick, glaube ich, ist doch mit Österreich bei der EM. Herr Nagelsmann ist mit Deutschland bei der EM.
Emery ist mit Aston Villa unterwegs und De Zerbi aktuell bei Brighton.
Doch.
Nur sie dann.
Nur sie dann. Der hätte Zeit, jetzt in Ruhe nach München zu kommen und sich das in Ruhe. Ich halte das auch noch nicht für völlig ausgeschlossen. Und dann ist noch Massimiliano Allegri, der wird frei werden bei Juventus. Da hat er ein bisschen einen Glanz verloren. Also, nochmal, das ist doch das Normalste von der Welt. Bei Xabi Alonso waren alle schockverliebt und wir haben alle auch immer lang genug auch gesagt, das wäre doch einfach toll, außer dass der kommt aber nicht. Ach so, dann brauchen wir auch nicht Pro und Contra. Deswegen, ich weiß nicht, ob man nicht bei Xabi Alonso auch Pro und Contra gefunden hätte. Den hätten sie genommen, aber ich sage Ihnen auch nochmal, er ist schlau genug zu sagen, weißt du was, das traue ich mir nicht zu. Ich lasse mir doch von Brüggelmann nicht die Sané-Geschichte hier um die Ohren hauen, dazu habe ich keine Lust. Ich mache das in Leverkusen mit Frimpong und Ähnlichen, gerade dem Kindesalter entwachsen, die mir hinterherlaufen wie dem Flötenspieler aus Hameln. Bei Bayern in der Kabine muss ich mir, so weit bin ich noch nicht. Also deswegen, ich weiß es nicht, ob man bei Alonso überhaupt kein Pro und Contra besprochen hätte, so wie man es jetzt bei anderen tut. Natürlich schwebt über dem Ganzen, letzter Satz dazu, Alonso haben sie nicht gekriegt, alles andere ist die B-Lösung. Muss gar nicht so stimmen.
Rangnick und Nagelsmann sind die beiden Namen, auf die wir uns bauchgefühlsmäßig vor zwei Tagen mal ganz locker lässig festgelegt haben. Bleiben wir nur einmal kurz bei den beiden, Herr Reif, weil es ja so spannend ist. Zwei deutsche Trainer, die fast 30 Jahre trennen. Was ist für Sie der entscheidende Unterschied zwischen den beiden, außer des Alters? Denn interessant ist ja, große Titel sind bei beiden überschaubar. Nagelsmann mit Bayern einmal Meister geworden, Rangnick einmal DFB-Pokalsieger mit Schalke als Trainer. Er hat zwischendurch ja auch eine andere Rolle gehabt als Sportdirektor. Was ist für Sie sozusagen ja der entscheidende Unterschied, wenn ich sage, will ich Nagelsmann oder will ich Rangnick?
Sie wollen mir einfach nicht zuhören. Die entscheidende Frage ist, wer von den beiden kann und will.
Wenn Sie beide wollen würden.
Wenn Sie beide wollen würden, weiß ich nicht, sehe ich außer dem Alter so große Unterschiede nicht. Wenn Sie zählen jetzt die Titel vor, die Sie nicht haben. Mourinho hat, glaube ich, mehr Titel als, weiß ich nicht, wie viele X-Trainer. Den möchte man aber nicht. Aus verschiedenen Gründen, weil er nicht mehr der ist, der er war oder am Ende der Zauber verflogen ist. Und dann am Ende war er doch so, wie er immer ist und Punkt. Rangnick hat eine fette Spur hinterlassen. Das Spur ist zu wenig. Im RB-Konzern. Von Salzburg bis Leipzig und darüber hinaus. Und macht jetzt mit Österreich, bei aller Liebe, Freindl, aber macht mit denen richtig Furore. Nagelsmann, der Wunderfuzzi schlechthin, kommt zu Bayern, ist zu jung und macht jetzt einen Erwachsenenprozess durch im Schnellwaschgang. Also erstens mal das Rausfliegen, damit ist er ein richtiger Trainer. Jetzt können wir mit ihm wirklich über einen richtigen Trainer reden. Das habe ich nicht gesagt, irgendjemand hat das doch erfunden. Einmal musst du geflogen sein, sonst bist du kein richtiger Trainer. Und zweitens jetzt mit der Nationalmannschaft erstmal richtig Quatsch gemacht, mit Havertz auf links und Verteidiger und für ein paar andere Sachen. Und jetzt auf einmal der nächste Schritt. Du hast das Gefühl, der holt diesen Altersrückstand im Schnellgang durch. Ich sehe, beide wären gute Bayern-Trainer. Die Frage ist, was verlangt Nagelsmann in so einem Club? Auch darüber wird man nach. Das ist möglicherweise der größte Unterschied. Rangnick kann mehr fordern. Nagelsmann ist, glaube ich, aber immer noch jung genug, als dass er sagt, um nicht sagen zu wollen, ich fordere genauso. Und dann muss man sehen. Aber nochmal, entscheidend wird sein, wer möchte denn? Nicht, was wir hier...
Einen Halbsatz von vorhin möchte ich noch kurz aufnehmen, Herr Reif, zum Abschluss. Sie sagten so, Sie dann halten Sie immer noch nicht für ganz ausgeschlossen.
Wenn Sie denn auf einen so großen Namen gehen und wenn Sie sagen, ach ehrlich gesagt, nee. Für den Umbruch, den wir alle erwarten, glaube ich, brauchst du mehr als einen mit seiner Statur. Das ist was anderes. Er ist schon gar kein Notebook-Trainer, sondern es ist Zinedine Zidane, der dann kommt. Das, glaube ich, kannst du mit einem fertigen Konstrukt oder für eine fertigen Welt wie Real Madrid machen. Wenn du von da kommst, da gespielt hast, dann kannst du das so machen und die Jungs machen es, was er sagt. Aber hier wirst du mit dem Campus arbeiten müssen, mit den jungen Spielern. Ich glaube, da brauchst sehr viel Sprache. Und ein Trainer, der nicht nur an der Tafel irgendwas macht, sondern der mit seiner Aura auch führt, muss Sprache haben.
Das würde dann eher für Nagelsmann oder Rangnick sprechen. Aber wir bleiben dran, Herr Reif, haben am Montag die nächste Sendung und wer weiß, was bis dahin passiert ist.
Und da wir beide wissen, dass es bis dahin nicht passiert ist, wissen Sie, die halbe Seite in der Zeitung ist immer gefüllt.
Vor allem die halbe Sendung, lieber Herr Reif.
Und so, da muss man sich keinen Kopf machen.
Genau. So, überraschend, heute bei Reif ist live mal wieder dabei der 1. FC Kaiserslautern. Aufgrund des sportlichen Erfolgs nicht überraschend, aber als Verein kein Stammgast bei uns. Die Freude, die man da spürt bei dem Zweitligisten, ist ansteckend. Und darum wollen wir nochmal Marlon Ritter zuhören, der über die Bedeutung von Berlin, dem Finale und allem spricht.
Klar, in der ersten Halbzeit wollte, glaube ich, keine Mannschaft einen Fehler machen. Viele lange Bälle, wenig Torchancen. Und in der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass diese Chance nach Berlin zu fahren, wahrscheinlich für die meisten nie mehr wiederkommt. Und dass wir nicht nachher hier sitzen sollen und sagen, hätten wir mal oder hätten wir das mal gemacht. Sondern wir wollten einfach rausgehen und zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Und ich glaube, das haben wir auch gemacht. Das erlebt man, wenn man bei Bayern Dortmund, Leipzig oder Frankfurt spielt vielleicht mal, aber nicht, wenn man in der zweiten oder dritten Liga irgendwo rumdümpelt. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Riesensache. Ich glaube auch für die Fans. Ich glaube, die werden Berlin auseinandernehmen, egal wer da der Gegner sein wird. Wenn man heute nicht feiert, dann hat man im Leben einiges falsch gemacht, weil wie schon sowas erlebt man nie wieder. Vielleicht der eine oder andere noch mal, weil ich glaube, dass ich das nicht mehr erleben werde. Deswegen werden wir das heute genießen und einfach nur glücklich sein. Und dann ab ja, morgen nicht, aber ab übermorgen können wir uns dann auf Hamburg vorbereiten.
Können Sie uns den Spruch auf dem T-Shirt erklären? Ayo und
Ayo, 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 lautet. Ich kann den Bilderdelikt noch. Also Ayo heißt so wie, ja, 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 da guckt ihr. Und wir sind schon wieder lautere und alles in diesem Felsenidiom.
Saarbrücken hat die Bayern aus dem Pokal geworfen. Also kann doch auch Kaiserslautern gegen Leverkusen das Finale gewinnen, oder?
Weil der Pokal, da kommt's ums Eck. Nein, Antwort nein, weil 90 Minuten zu lang sind.
Und 20 erst recht.
Und ich mir nicht vorstellen kann, also ich will niemand nochmal, wenn das gelingt, bin ich der Erste, der sagt, so gern habe ich mich noch nie geirrt. Obwohl, muss ich auch wieder aufpassen. Also lassen wir das. Wenn Sie gestern Leverkusen gesehen haben, dann kann ich mir beim schlechtesten Willen, beim bösesten Willen nicht vorstellen, dass sie nach Berlin fahren in die Atmosphäre und sagen, so, das machen wir jetzt mit links. Sondern die Schakas und diese Fürsten da, die sorgen schon für Ernsthaftigkeit.
Diese Lauterer-Situation, ja, aktuell auf Platz 16 in der zweiten Liga, ein Punkt nach vorne, ein Punkt nach hinten und jetzt aber diese wunderbare Berlin-Reise. Vor Augen.
1996. Einfach mal ein bisschen blättern, so lange ist es gar nicht her.
Damals ist Kaiserslautern abgestiegen.
Aus der ersten Liga.
Aber hat den Pokal gewonnen gegen Karlsruhe und war dann als DFB-Pokalsieger in der zweiten Liga.
Erstens erste Liga, zweite Liga. Jetzt wäre es zweite Liga in die dritte Liga. Kaiserslautern mit dem Stadion, mit der Fanwucht, die man jetzt gerade auch wieder gesehen hat, die steigen also ab in die dritte Liga. Was nützt dir dann Berlin? Zumal du nach menschlichstem Ermessen nicht sehr hoch gewinnen wirst gegen Leverkusen. Das heißt, die sind gut beraten und da muss ich den Ratschlag nicht geben. Friedhelm Funkel hat gesagt, pass auf, alles super, lustig, wir werden das auch genießen. Marlon Ritter werden auch Spaß haben, alles ist gut. Und lass es uns genießen, wirklich. Aber Abstieg ist keine Option.
Es gibt ja diese mögliche Konstellation, dass Kaiserslautern eine englische Woche hat, in deren Mitte das Pokalfinale
steht. Ich glaube, das ist eine nordirische Woche. Das ist nicht mal mehr Englisch, was dann auf sie zukommt. In 11 Tagen wären das 4 Spiele.
Also dann würden sie am Mittwoch vermutlich Relegation, Hinspiel, am Samstag das Pokalfinale und dann am Dienstag Relegation, Rückspiel. Da ist ja sogar ein Szenario denkbar, bei dem man im Pokalfinale angeschlagene Spieler schont, weil eben das Verhindern des Abstiegs über allem steht.
Also ich hoffe, dass dann eine Möglichkeit entsteht. Also so fürchterlich viele Kaderspieler von Julian Nagelsmann sehe ich weder beim 1. FC Kaiserslautern im Moment noch mit Verlaub beim 1. FC Köln, wenn die es denn werden sollten. Und darauf scheint es ja ein bisschen hinaus.
Der Drittliga-Gegner. Der Drittliga-Gegner.
Also Entschuldigung, das, wer immer das ist, im Himmelswillen, hör auf. Noch höher habe ich sie jetzt verortet.
Wir haben uns bei der Relegation so in Köln gegen HSV verliebt, dass wir sie
so, genau,
bei jeder Gelegenheit reinwerfen.
Bitte, das will ich Ihnen nicht wegnehmen. Also egal, wer das da ist, das hat dann mit der Vorbereitung auf die EM nichts zu tun. Dann kann man auch mal ein paar Tage Luft lassen. Ich denke, das, wer das nicht nachvollziehen kann und will, das ist dann hat mit nicht im Geiste des Sports. Wäre das.
Diese Mannschaft, die 95, 96 den DFB-Pokal gewonnen hat. Ich habe mir die Ausstellung noch mal angeguckt. So wunderbare Namen wie Andi Reinke im Tor, Harry Koch, Andreas Brehme, Olaf Marschall.
War eine gute Mannschaft.
Die ja dann tatsächlich auch 1998 als Aufsteiger.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch die Geschichte, die sich wiederholt, Herr Ralf. Deutscher Meister wurde mit Otto Rehhagel. Wenn schon Geschichte wiederholt, dann auch.
Ja,
richtig.
Aber wenn ich Sie darauf hinweisen darf, Sie müssten dann aus der dritten erst in die zweite aufsteigen. Da ist dann mit der, die Meisterschaft noch nicht gleich so. Das war keine schlechte Mannschaft. Die haben sich damals diese Saison vergurkt und waren dann plötzlich abgestiegen. Keine Option, Abstieg nicht. Dann wirklich, wenn es sein muss, dann eher im Pokalfinale mit Vorbehalt rangehen.
Jetzt haben wir Friedhelm Funkel nochmal, den gerade schon angesprochenen Trainer, der Kaiserslautern übernommen hat. Und der erinnert an eine weitere Parallele aus seiner Karriere. 1985, Pokalfinale, da war nämlich schon mal was.
Ich habe vor dem Spiel gesagt, vielleicht wiederholen sich Geschichten. Diese Geschichte hat sich wiederholt. 85 habe ich als Spieler hier Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken 1-0 gewonnen und sind so nach Berlin ins Endspiel gekommen, wo wir keine Chance gehabt haben, aber wir sind trotzdem Pokalsieger geworden. Wir haben gegen Bayern München damals 2-1 gewonnen, obwohl wir eigentlich chancenlos waren. Und vielleicht wiederholt sich dann die Geschichte auch im Endspiel in diesem Jahr in Berlin. Schauen wir mal.
Das klingt schon selbstbewusster.
Vielleicht, vielleicht.
Diese Person, Friedhelm Funkel, ist vielleicht neben oder nach Otto Rehhagel jemand, der in aktiver Rolle, also nicht im Bereich Management etc., die Liga mit am intensivsten geprägt hat, in unterschiedlichsten Rollen und auf eine immer sehr, sehr angenehme, fachlich fundierte, bodenständige Art. Ist ja jemand, den man gerne erlebt.
Ja, und als Typ, als Mensch, wenn du dich mit ihm unterhältst. Und hier die eure Fotomontage, das ist der alte Kopp im alten FCK-Trikot. Da sah der noch anders aus, als er das Trikot getragen hat. Der kommt, hat ja dann lang genug gespielt und war seine beste Zeit als Spieler, glaube ich. Oerdingen, aber Lautern behaupte ich mal, war seine beste Zeit. Nein, das ist ein Mensch, der, wenn du mit ihm redest, weiß nicht, wir müssen ja die Holding Sixen und die was weiß ich, was wir alles heute treiben und die X-Faktoren und die X-Goals und die überspielten Pässe und Ketten. Wenn du mit ihm redest, ist Fußball relativ einfach. Ein paar Dinge muss man machen und ich sag euch, wie das geht, weil ich es lang genug gemacht habe und weil ich es weiß. Lass es uns mal so machen. Das ist ganz erfrischend zuweilen. Ich gönne ihm unendlich diesen Erfolg jetzt nochmal, weil er war schon raus aus der Geschichte und hat sich dann nochmal, ist ihm dann doch nochmal ein bisschen, ist er auf den Leim gegangen des Ganzen, die Sucht. Und dass das dann gekrönt wird mit so einer Berlin-Reise, super.
Und wer weiß, vielleicht gelingt ja sogar auch der Klassenerhalt, ohne dass das eine Relegation gut, ja, erforderlich ist. Werden wir im Blick behalten und sind jetzt bei einem Verein, bei dem auch alles ganz, ganz, ganz leicht aussieht. Denn er will einfach nicht verlieren. Wir reden über Bayer Leverkusen und auch der Trainer der Fortuna, Tune, hat ja voller Ehrfurcht und Begeisterung im Prinzip über den Gegner gesprochen. Kommt jetzt in Kürze. Vorher hören wir einmal dem Erfolgstrainer zu, Xabi Alonso, der jetzt seit 40 Spielen ohne Niederlage ist in dieser Saison.
Sehr glücklich, sehr stolz von die Mannschaft. Wir haben gezeigt, wieder eine seriöse Leistung. Natürlich, das erste Tor war wichtig, besser die Kontrolle zu haben. Und danach gut gemacht, mit Kontrolle. Wir wollten nicht ein verrücktes Spiel. Wir wollten keine Überraschung. So, wir haben gut gemacht. Um am Ende, wir können ein bisschen feiern, nach Berlin zu gehen, nach 4 Jahren wieder zu sein. Und wir haben ein mehr Möglichkeiten, einen Titel zu gewinnen. Und wir haben jetzt Fokus in Bundesliga und Europa League. Und wir eine gute Saison zu haben.
Ja. Das war ja fast schon euphorisch. Wir können ein bisschen feiern, aber
weil
der Fokus
ein bisschen
muss bleiben,
was zu gewinnen haben.
Um eine gute Saison zu haben, weil noch ist ja nicht ganz klar, ob das eine gute Saison wird.
Ich habe in dem Verdacht, dass wenn fertig ist, geht er in einen Nebenraum, schließt sich ein und der ist schalldicht und kichert sich ins Fäustchen, der kommt gar nicht vor Lachen gar nicht ins Schlafen. Weil wenn er das sieht, was diese Mannschaft abliefert und wie sie es macht. Also wenn du das Spiel gesehen hast, nochmal, gegen Düsseldorf musst du gewinnen. Punkt. Das fragen sich mal Bayern und Frankfurt und die alle in Saarbrücken mussten und Gladbach, die mussten da auch gewinnen. Haben sie aber nicht. Aber das Spiel gegen Düsseldorf musst du im Halbfinale gewinnen. Und dann gewinnst du es halt irgendwie und dann ist vorbei. Aber wenn du gesehen hast, wie die von der ersten Minute an, mit seriös nennt man das, glaube ich, oder sowas, mit einer Gnadenlosigkeit dem Düsseldorfern gezeigt haben, ihr seid prima Mannschaft, wirklich, und wir respektieren euch auch, aber ihr seid zweite Liga und wir sind erste Liga. Und deswegen müssen wir euch das jetzt mal schnell mal zeigen. Und nach 8 Minuten oder 10 Minuten war es furchtbar. Also das anzugucken, mit welcher Klarheit und Sicherheit die das runterspielen. Boah.
Dazu passt das, was Fortuna-Trainer Thune zu sagen hat, dessen ja, Schmerz sich fast in Grenzen hielt in Anbetracht der Vorstellung der Leverkusener.
Von meiner Seite inhaltlich gibt's nicht viel. Wir haben uns natürlich eine Menge vorgenommen, aber das habe ich auch im Vorfeld immer gesagt. Bayern 04, Leverkusen, Xabi Alonso entscheidet, wie viel Fortuna Düsseldorf stattfindet auf dem Platz. Wir haben in der Form nicht stattgefunden, wir haben nicht den Zugriff so gekriegt. Meine Jungs haben sich bemüht. Ich habe gesagt, lass das Herz auf dem Platz, genieß die Reise bis hierhin und vielleicht steht am Ende des Weges noch was ganz Großes vor uns. Aber die ist damit beendet. Also viel mehr von meiner Seite gar nicht. Natürlich die herzlichsten Glückwünsche an Xabi und sein Team. Verfolge es mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Demut. Und es ist aktuell outstanding. Und wir waren ein Teil dieser Geschichte zum 40. Mal nicht verloren. Das nötigt mir den allergrößten Respekt an und wünsche euch natürlich auf eurem weiteren Weg alles Gute in der Liga, im Pokal und in Europa. Die anderen dürfen sich genauso warm anziehen, wie wir es heute getan haben.
Selten einen Trainer bei der Pressekonferenz mit solcher Bewunderung, Anerkennung, Ehrfurcht, Respekt über seinen Nebenmann sprechen hören.
Der war sehr nah dabei. Und dann hast du gesehen, was sie wollten, war 1-gegen-1 Duelle auf dem Platz. Und dann versuchen eben im Duell, um es deutlich zu sagen, dem, der individuell besser ist, den Spaß daran zu nehmen. Und auch wenn es Aua machen sollte. Nur, es fanden keine Zweikämpfe statt. Ich erinnere mich mal an ein Champions League Spiel in Barcelona. Der FC Bayern wurde 3-0 gedemütigt. Marc van Bommel sagte nach dem Spiel, gefragt, sag mal, aber ihr habt euch ja wehren und so, sagte, weißt du was? Und da hatte der richtigen Kaffee auf. Wir wollten die treten, wenn du es genau wissen willst. Nur die waren nicht mehr da. Als wir immer, wenn wir kamen und wollten treten, waren die weg. So, da musst du 90 Minuten hinterherlaufen. Und die Düsseldorfer haben das sehr anständig gemacht. Da gab es keine Frustfouls, da gab es keine Sauereien. Das war hochanständig, musst du sagen. Und das macht Thune da, wie er hier. Und manchmal schlägt Form Klasse und dann hat der Pokal eigene Gesetze. Gestern gab es keine eigenen Gesetze, gar nichts, sondern es lief einfach so ab, wie der kommt mit deutschem Meister, spielt gegen eine gute Zweitligamannschaft, so wie er halt spielt.
Einer, der gestern auch auf dem Platz stand, war Josip Stanisic, den die Bayern im August 23
zurück zur Bayern-Krise
verliehen haben, ja, an Leverkusen. Der kommt doch vermutlich vor Lachen nicht in den Schlaf, wie es ihm gelaufen ist.
Ja, und normal sagt man, siehst du, jetzt hast du wieder Pech gehabt, bist schon wieder nichts gewinnen, während wir die 13., 14., wie viel wäre es gewesen, mal deutsche Meisterschaft, 15., 20., während wir alles kurz und klein spielen, jetzt läuft, scheint es ein wenig anders zu laufen. Ja, das wird das nächste Bayern-Problem, darüber wird man reden müssen, er ist verliehen.
Ja, und er kommt zurück Bayern. Im Sommer. Er könnte da spielen, wo gerade Kimmich spielt.
Und er spielt das sehr ordentlich, wenn Sie ihm zugucken, was der da macht. Das ist ein richtig guter Verteidiger. Und er hatte anfangs ein bisschen Probleme, sich da reinzufinden. Aber jetzt hat er sie alle hinter sich gelassen. Und jetzt geht das auf, was er sich versprochen hat von der Laie. Und wenn die Bayern gesagt haben, der soll dort noch besser werden, das ist gelungen.
Eine der wenigen Dinge, die aufgegangen sind im Rahmen der Transferpolitik.
Im Rahmen der Planungen, die alle ein bisschen merkwürdig in die Luft geflogen sind, hat das funktioniert.
Inwieweit spielt diese Rückkehr von Stanisic eine Rolle, was die Planungen mit Kimmich betrifft?
Selbstverständlich. Das ist ein veritabler Außenverteidiger rechts. Kimmich, wenn Sie ihn fragen, erfüllt sich mein Leben auf der rechten Seite da hinten? Glaube ich immer noch nicht, dass das der Fall ist.
Macht das die Bayern noch entspannter, was einen möglichen Abgang von Kimmich betrifft? Also macht sie gerade das offen dafür, weil sie wissen, wir kriegen für die Position rechts auf jeden Fall jemanden, der es kann?
Wir sind doch beide alt genug, um zu wissen, dass im Leben Optionen immer gut sind. Wenn ich keinen Ausweg habe und muss nehmen, was man mir gibt, dann ist schlecht. Aber wenn ich sagen kann, pass auf, ich erkläre dir mal, wie die Situation ist. Wenn du das nicht möchtest, dann nicht. Dann haben wir einen, ein kroatischer Nationalspieler. Und einer von denen, fragen Sie mal in Leverkusen, auch so intern, den dieser komische Spanier, der da dauernd in dem Keller kichert, wieder auch besser gemacht hat. Jonathan Tah und andere, wie der die Spieler besser macht. Stanisic ist jetzt, wenn ich an der, da habe ich überhaupt keinen Zweifel mehr. Also irgendeine Hintergedanken, naja, muss man mal gucken. Nichts. Das ist einer der besten Rechtsverteidiger in der Liga. Schönen Dank noch.
Besser als Kimmich?
Herr Kimmich, wenn der das möchte und der Rechtsverteidiger spielt, ist er einer der besten auf der Welt gewesen. So, gewesen. Also deswegen.
Hm? Gewesen.
Gewesen. Wenn er das wieder sein möchte, dann ist gut. Wenn er aber sagt, ich schiele immer danach, immer links rüber nochmal da ins Zentrum.
Auch wieder eine Frage des neuen Trainers, der einmal klar sagen muss, ja, ich brauche Kimmich für Position X oder.
Damit Kimmich sagen kann, aber ich sehe mich eher in Y und deswegen adieu. Zum Beispiel. Alles Dinge dieses Umbruchs. Und da ist Kimmich nochmal, ich habe vorhin gesagt, ich sehe keinen Spieler, außer den alten Säcken, die sagen, so, mach Umbruch oder sonst was, wir sind halt immer da. Aber alles, was da drunter ist, unter dem Kane, sicher nicht Teil des Umbruchs, alles, was da drunter ist, ist diskutabel.
Und glauben Sie überhaupt, dass Stanisic zurück zu den Bayern möchte?
Heute am Morgen glaube ich weniger. Heute im Moment glaube ich, ist, wenn man ihm sagen würde, willst du nicht hier bleiben? Ja, aber das werden die Bayern nicht machen. Dann werden die Bayern ja verrückt. Auf der anderen Seite, auch er hat einen Berater. Und wenn die Bayern sagen, der neue Trainer hat uns, den wir schon längst haben, das wissen nur der Brüggelmann, der Reif, die wissen das, haben wir keine Ahnung. Wir haben den schon längst und der hat uns gesagt, Kimmich ist es, der bleibt bei mir recht. Dann weiß Stanisic, das wird ein bisschen schwierig an Kimmich vorbei. Und dann würde ich an seiner Stelle sagen, aber nochmal, hat Vertrag, also so viel sagen geht auch nicht. Aber zumindest würde ich sagen, Leute, lasst mich doch. Dann spiele ich noch ein Jahr hier und spiele noch ein bisschen Champions League und ärgere euch nochmal ein Jahr.
Wenn der Hoeneß jetzt gerade am Tegernsee sitzt, gestern Abend und Pokal-Halbfinale guckt und dann sieht, wie der Stanisic sitzt.
Ich glaube, der war mit dem Hund unterwegs. Das guckst du dir nicht an, ich glaube.
Zu weh?
Das tut weh. Das tut weh, wenn du das siehst, wie die Reise hätte sein können und was das für ein Finale hätte auch sein können. Aber wir freuen uns über den Lauter. Wenn er das sieht, wird er sich auch fragen, haben wir alles richtig gemacht? Und die Antwort wird lauten, nein. Ganz einfach, nein. Wir haben viele Dinge, viel zu viele Dinge. Man kann sich Bayern hatten auch in ihrer Historie mal Einkäufe und Leute, die da wirklich, aber gar nichts. So El Tren, erinnere mich noch, der Entlauber
Adolfo
hieß.
Valencia.
Der war der Entlauber, weil der über die Bälle in die Bäume gedonnert hat, so haben die ihn genannt. Es gab immer mal solche Dinge und nicht immer lief alles super und dann hat man auch Heinkes weggeschickt und all solche Dinge. Aber die letzte Saison mit all dem, was da war, mit neuem Vorstand, mit Sportvorstand, mit Kader, mit Stanisic und solchen Dingen, ist so unbayernhaft gewesen und so viel, dass es jetzt darum geht, wieder alles mal auf völlig von unten hochzumischen.
Und typisch Bayern wäre, wenn diese Saison mit dem Sieg in der Champions League endet.
Das wäre, ich verstehe das. Und in einem deutsch-deutschen Finale in Wembley wieder gegen Dortmund.
Wäre das schön.
Warten wir die nächste Träumen Woche erstmal.
Ja, wir sind beim Träumen. Das ist unser vierter Themenblock heute, die Triple-Träumer. Und da wollen wir Ihnen erstmal sagen in Europa, wie denn zuletzt die Premier League gespielt hat. Denn da ist ja irgendwie immer Liga, egal was woanders passiert. Arsenal gestern gewonnen gegen Luton 2:0. City gegen Aston Villa 4:1. Drei Tore von Foden, Herr Reif.
Ja.
Haaland nur auf der Bank. Die Tabelle aus der Premier League können wir uns da kurz einmal anschauen. Liverpool spielt dann erst heute, aber da geht's dann immer, sieht dann schon wahnsinnig gut aus. Arsenal 30 Spiele, 68 Punkte. Liverpool noch 29 Spiele, 67 Punkte. City 30 Spiele, 67 Punkte. Da geht's weiter ordentlich zur Sache und von den Mannschaften, die wir hier sehen, können zwei tatsächlich auch noch das Triple gewinnen, nämlich Liverpool und City. Da Liverpool ja schon den League Cup gewonnen hat und City noch Chance auf den FA Cup hat. Wir haben da mal eine Grafik vorbereitet, wo wir sehen, vier Vereine sind's in den Top-Ligen, die sich noch Hoffnung machen können, Herr Reif. Wir haben Bayer Leverkusen, erster in der Liga mit 13 Punkten Vorsprung, stehen im Pokalfinale und in Europa im Viertelfinale der Europa League, jetzt gegen West Ham. City auf Platz 3, In der Premier League nur einen Punkt zurück. Halbfinale im FA Cup, Champions League Viertelfinale. Paris, Erster mit klarem Vorsprung, jetzt im Finale. Gestern haben sie es dank eines Tors von Mbappé geschafft gegen Stade Rennes. Und Champions League ebenfalls Viertelfinale. Und Liverpool, Zweiter gerade in England. League Cup Sieger, also als einzige Mannschaft schon eine Trophäe eingesackt. Und Europa League Viertelfinale genauso wie Leverkusen. Das Schöne wäre ja, dass Leverkusen und Liverpool, so sie denn weiter gewinnen sollten, im Finale aufeinandertreffen. Wer schafft das Triple, Herr Reif?
Am ehesten City in der Liga wird schwer. Also eher Leverkusen.
Es könnten sogar City und Leverkusen schaffen.
Ja. Ja.
Wäre auch eine ungewöhnliche Konstellation.
Andere.
Aber wenn Sie. Dinge. Paris haben Sie auch
Liverpool, in der Champions Paris habe ich in der Champions League immer noch nicht. Das Paris glaube ich immer erst, wenn ich sehe. Liverpool auch noch drin. Also die drei können, aber einer von denen wird, also Liverpool oder City, wird nicht englischer Meister. Insofern, dass ich das.
Darauf können wir uns einigen.
Darauf müssen wir uns einigen können, sonst drehe ich durch. Aber Paris am wenigsten von den dreien.
Mbappé durfte sogar durchspielen jetzt im Pokal, wurde am Wochenende wieder ausgewechselt. Das ist, geht nicht ohne, dass der Enrique da immer wieder diese Auswechslung.
Naja, aber der Enrique muss ja auch, der wird ja nicht müde zu sagen, wir müssen ja, die Welt wird sich ja weiter drehen. Auch wenn Mbappé hier nicht mehr ist und lass uns doch schon mal.
Aber er wäre ja gerne dabei, wenn die Welt sich in Paris weiterdreht, oder? Also diese ewige
Enrique.
Ja, nicht, dass das.
Ja, Mbappé ist weg. Also Enrique bleibt länger als Mbappé. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt Enrique schicken und den wieder einen Trainer rausschmeißen. Wenn Mbappé weg ist, wird dort die Welt sich auch neu sortieren. Sie werden den Kader auch nochmal überdenken und vielleicht doch zu einem richtigen Fußballclub werden.
Wie ist der Eindruck gerade von Erling Haaland? Auch in England wird gerade diskutiert, gab von Roy Keane, glaube ich, war es, heftige Kritik, sehr polemische Kritik. Wenn man sich die bisherige Bilanz von Haaland grundsätzlich in seiner Karriere anschaut, trotzdem spielte er jetzt nicht, Foden trifft dreimal.
Die werden nicht die Frage stellen, Foden oder Haaland.
Also da mir fällt gerade gar keine Frage dazu ein. Ich wollte es eher so als Stichwort auf den Tisch legen, ja, und Sie mal loslegen lassen.
Also, dass er nicht spielt und nicht an seiner Statistik drehen kann, die miserabel ist nach seinen Kategorien in der Liga, das ist ja unstrittig. War aber länger verletzt, also muss man auch alles dazu sagen. Also Roy Keane ist im Manchester United Mann und wenn der kritisiert, geht ihm da auch mal so wie er Zitat, früher Fußball gespielt hat.
Wir wollen uns das Zitat einmal ganz kurz anschauen, weil es schon eher von der deftigen Art ist.
Haben Sie den mal Fußball spielen gesehen?
Das Keane, war, oh ja.
Ja,
das war die ganz harte
etwa so wie das Zitat.
Das allgemeine Niveau Haalands Spiels ist so schlecht und das nicht nur heute. Vor dem Tor ist er der Beste der Welt, aber sein allgemeines Spiel ist für einen solchen Spieler so schlecht, das muss er noch verbessern. Er ist fast wie ein Viertligaspieler. So sehe ich ihn, sagt Roy Keane, die Manchester United-Legende. Mhm. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist ja trotzdem ein Thema, was immer mal wieder bei Haaland aufkam, zu sagen, der ist im 1-gegen-1. Und wenn er das Tor sieht und den Torwart sieht, dann geht wenig schief. Aber wie lässt er sich integrieren in ein Angriffsmaschinerie, wie Man City sie pflegt? Wir haben es im ersten Jahr gesehen, da haben sie nämlich das Triple gewonnen.
Deswegen ist es auch ein bisschen unfair. Das ist einer, den du aber auch mal lange Bälle spielen kannst, der sie dann festmacht, weil er einen Körper hat, da kommst du halt nicht hin, da holt man eher den Ball. Und er ist technisch sehr, sehr gut, also für einen seiner Größe. Insofern, aber das ist die Königsfrage, wenn Guardiola auch mal lange Bälle zulässt, und das hat er ja, als er ihn geholt hat, das musste er auch, dann ist das eine andere Art Fußball. Dann geht das mit Haaland immer richtig gut. Wenn er mal wieder, so wie gestern, Haaland draußen lässt, dann spielen sie wieder dieses, ich sag das immer wie so eine Anaconda, wie ein Python oder Anaconda. Noch ein Pass und noch ein Pass und erwürgen so den Gegner, so langsam, Schritt für Schritt, und die können dann irgendwann nicht mehr. Und dann kommt Foden und macht drei Tore. Das ist ein anderer Typ, völlig anderer Fußballtyp. Ich denke, Haaland wird wieder seine Topform finden und wird auch wieder das Tor treffen, weil dafür ist er da. Und dann muss man das Spiel auch auf ihn ich sag jetzt, ich rate jetzt Guardiola, was man muss. Das Spiel, wo er drin ist, wird man auf ihn auch mehr zuschneiden. Da kommen auch mal lange Bälle und da darf der Torhüter auch mal einen langen Ball schlagen. Ansonsten war das früher, wurde der sofort entlassen, sofort weggeschickt.
Was für ein City, ganz kurzer Vorgriff, erwarten Sie nächste Woche gegen Real Madrid?
Mit Haaland, glaube ich mir.
Da habe ich keine Zweifel. Ist da so ein bisschen die Guardiola, ich zeig's allen, Gefahr bei dem Spiel?
Oder ich glaube, das hat er sich abgewöhnt. Dass er sagt, ich erfinde jetzt mal schnell mal, bevor wir gegen Real spielen, den Fußball neu. Sondern der weiß, wie Real spielt, der weiß, wie City spielen kann. Das wird eine spannende Nummer. Weil wie viel Kraft, wie viel Wucht kann City noch mal entwickeln als Trippelsieger des letzten Jahres? Und wie viel können die alten Herren, Herr Groß, Senior und Herr Modric Senior, wie viel können die dagegen halten?
Das dann sicherlich Thema in unserer nächsten Reif ist Live-Sendung am Montag, direkt vor den Europapokal-Viertelfinals. Jetzt am Ende haben wir nochmal Bundesliga für Sie. Wir kommen zu den Tipps und einen Blick aufs Wochenende.
Hallo.
Und schauen Sie sich gleich genau an, wie der FC Bayern angeblich in Heidenheim spielt.
Angeblich?
Angeblich.
Ja.
So, aber zunächst so der Freitag. Man. Zunächst der Freitag. Ja. Frankfurt, Werder 2:1. Dann Samstagnachmittag, ganz gutes 15:30-Programm. Union Leverkusen 1:1. Das wäre Spiel 41. Freiburg-Leipzig 2:1. Mainz-Darmstadt 2:0. Köln-Bochum 1:0. Atempause. Heidenheim-Bayern 1:1. Bevor wir mit den anderen weitermachen, weil Sie wirklich glauben, die denken nur an das Arsenal-Spiel?
Weil ich den Glauben daran fürs erste Mal verloren habe, dass die Bayern sagen, jetzt haben wir gerade Mist gebaut, dann hauen wir den nächsten kurz und klein. Früher war das also gar nicht so lange her, da wussten die Heidenheimer, das ist kein lustiger Abend oder Nachmittag, lass uns das lieber nicht spielen. Und weil ich den Glauben daran, weil ich inzwischen das Gefühl habe, die Mannschaft sucht sich ihre, der FC Bayern, sucht sich angesichts der Situation im DFB-Pokal und angesichts der Situation an der Bundesligaspitze ihre Spieler aus. Und da ist Arsenal die Nummer eins. Hätten sie früher so nicht gemacht. Aber diese Mannschaft, glaube ich, macht's.
Blick zurück auf Samstag 18:30, Dortmund-Stuttgart 2:2. Und dann am Sonntag zunächst um 3:30 Hoffenheim-Augsburg 1:1 und Wolfsburg-Gladbach 3:0. Ja, soweit dazu. Ich sage danke, Herr Reif.
Wir haben immer noch keinen Bayern-Trainer. Aber
wollen Sie am Ende doch noch was preisgeben?
Ja, genau.
Sie bleiben vorerst bei der Nagelsmann.
Ich bleibe zunächst mal bei Nagelsmann.
Ich bleibe bei Rangnick und wir sehen und hören uns am Montag wieder. Hoffentlich dann mit Ihnen wieder dabei, ob im Podcast, bei YouTube oder bei Bild.de. Wir freuen uns. Schönes Fußballwochenende und bis Montag um 10:30 Uhr. Tschüss.